Es freut mich, dass wir heute das Thema der Haushalterschaft zusammenfassen können und auch abschließen. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Ergebnis oder dem Lohn der Haushalterschaft. Als Petrus mit dem Heiland sprach, als der reiche Jüngling traurig davonging, da fragte ihn in Lukas 18, Vers 28, da sprach Petrus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Mit anderen Worten, was haben wir davon? Er aber sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der ein Haus verlässt oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder um des Reiches Gottes willen, dass er es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Wir haben gesehen, dass es eine Voraussetzung ist, um Haushalter zu sein, dass man versteht, dass man nichts hat, was einem selbst gehört. Wir haben gesehen, dass Jesus gesagt hat in Lukas 14, so jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Bruder, Vater, Mutter, Weib, Kinder, Schwestern und dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, das er hat, kann nicht mein Jünger sein. Mit anderen Worten, wir müssen verstehen, es ist keine Möglichkeit, dass ein Mensch, ein Geschöpf, irgendwas als sein Eigentum nennen kann. Deshalb kommt Jesus und sagt: Solange ihr im Irrtum eures Herzens lebt, könnt ihr nicht Haushalter sein. Weil man kann als Haushalter nur dann jemand sein, wo man überzeugt ist und weiß, wer man ist. Und als Geschöpf hat man kein Eigentum. Jesus verheißt, dass derjenige, der ihm nachfolgt, es nicht umsonst tut. Das heißt, es wird ein Ergebnis davon hervorkommen. Das ist vielfältig. In anderen Übersetzungen sagt er hundertfältig. Wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. So erinnern wir uns, Gott hat den Menschen gemacht zu einem Zweck. Der Zweck war die Erhaltung des Lebens auf der Erde. Er sollte all das, was hier auf der Erde passiert, verwalten und er sollte dadurch handeln, durch das, was ihm Gott gegeben hatte. Der Mensch braucht Mittel, um den Zweck zu erfüllen. Er braucht die geistigen Mittel, er braucht die körperlichen Mittel, er braucht die Zeit, er braucht die Beziehungen, die Kinder, Appetit, Leidenschaft, das Leben selbst. Wir haben gesehen in den letzten, dass er die zur Selbststeuerung nutzen muss. Er muss all diese Dinge nehmen und sie weitergeben. Er braucht dafür Denkfähigkeit, er braucht Unterscheidungsfähigkeit, er braucht Entscheidungsfähigkeit, Atmen, Essen, Trinken, Lieben, Treu sein, Gehorchen, Moral und Verantwortung. So, Gott hat den Menschen gut ausgestattet, dass er sich selbst steuert, dass er alle diese Fähigkeiten hat, diese Mittel, die er ihm zur Verfügung gestellt hat, um den Zweck zu erfüllen. Und wir wissen, der Mensch musste nach dem Gesetz des Lebens von Gott nehmen, um es weiterzugeben. Das kann niemand ändern. So, als Adam geschaffen wurde und gesetzt wurde auf diese Erde von Gott, so hat Gott ihn mit dem Zweck gemacht, dass er das Leben auf der Erde erhalten sollte. Er sollte das einzige Bindeglied sein zum Schöpfer, wodurch dann das Mittel, die Liebe Gottes, die Kraft Gottes auf diese Erde kommen sollte. Er sollte von dem, was er von Gott nahm, weitergeben. Die Tiere würden es nehmen, die Pflanzen von den Tieren, und so würde jeder nach demselben Gesetz des Nehmens und des Gebens handeln und am Ende würde in den Kreislauf durch den Menschen wieder zu Gott die Frucht des Ganzen kommen. Und die Frucht ist das, was aus seiner Arbeit geschieht. Das Leben, das er sieht, die Pflanzen, die Blumen, wie sie sich vermehren, die Tiere, wie sie ihre Babys zur Welt bringen. Er selbst sollte mit seiner Frau Kinder haben und all das verwalten. Und der Lohn dafür wäre gewesen, dass er die Frucht seiner Arbeit sieht und ewige Freude und Erfüllung daran hätte. Ewige Freude und Erfüllung war Adams Ergebnis, war Adams Lohn für all sein Tun. Braucht man da noch mehr dafür? Er trennte sich von Gott, wir wissen die traurige Geschichte, und er fängt an und nimmt von Luzifer und dem Mammon, der Stolz und Egoismus wird seine Motivation, damit gibt er natürlich weiter Aggressivität, Selbstsucht, das nehmen die Tiere, sie werden aggressiv und kämpferisch wie der Mensch, das geht auf die Pflanzen über und das auf die ganze Erde, auf den ganzen Menschen und alles wird am Ende, die Frucht ist der Tod. Und bis dahin ist es ein Leben, das man nicht Leben nennen kann, in Ungerechtigkeit, in Lüge, in Leid und Elend. Der Mensch kann durch die Trennung von Gott seinen Auftrag nicht mehr erfüllen. Ihm fehlen ja die Mittel, die er ja von Gott nehmen sollte, um sie umzusetzen. So wissen wir, dass Gott einen Plan machen musste, um den Menschen zu erlösen. Es fanden zwei grundsätzliche Änderungen statt durch das Trennen des Menschen von Gott. Er änderte seine Identität. Von einem Geschöpf wurde er jetzt ein Schöpfer. Er vergisst, wer er ist. Er denkt, er braucht jetzt keinen Gott mehr, weil er ist es selbst. Die zweite große Folge war, dass der Mensch die Herrschaft über die Erde verlor. Und Luzifer wurde der Herr dieser Welt. Und so sieht es auch aus auf dieser Welt. Voller Machtgehabe, vollen Elends und voll Schmerz und Tod. Jetzt, das ist das, was wir verstehen müssen, was im Herzen des Menschen passierte. Im Herzen des Menschen wird jetzt der Mensch geboren. Kain und Abel wurden nicht mehr als Menschen geboren in ihrer Identität, sondern sie dachten, sie sind Gott. Und deshalb sitzen sie auf dem Thron und haben Erwartungen an andere, an Gott und an sich selbst. So haben sie auch Forderungen an andere, an Gott und auch an sich selbst. Der erste geborene Mensch auf dieser Welt, der Kain, zeigt das sehr deutlich. Er hat Erwartungen und Forderungen sowohl an Adam, sowohl an seinen Bruder Abel, als auch an Gott. Und mit beiden ist er nicht zufrieden, weil er denkt, sein Gewinn ist darin gegeben, dass andere seine Erwartungen und Forderungen erfüllen. Und er denkt, sein Verlust ist dadurch gegeben, dass er nicht geehrt wird, dass er nicht bekommt das, was er dachte, er verdient, dadurch, dass er das Opfer gebracht hat. Dadurch wurde der Kain zornig und streitsüchtig. Er musste den Abel töten aus dem Kontrollzwang und Machtausübung, weil er konnte nicht dulden, dass jemand ihm nicht die Ehre gibt, dass jemand ihm nicht dient. Und sicherlich hat Gott ihn bewahrt, aber die Krankheit ist die Folge, wenn ein Mensch zornig, unzufrieden, machtsüchtig ist, aber nicht dann, wenn er selbst das Böse tut, sondern dann, wenn er als Opfer dessen ist, was andere ihm antun. Dann versucht er genauso durch seine Machtausübung über andere dagegen zu halten. Und die Krankheit des Körpers ist die Folge des Dagegenhaltens dem Übel gegenüber. So, das ist die Veränderung, die im Herzen des Menschen stattfand. Und diese Veränderung muss der Erlöser wegtun. So kommt Christus auf diese Welt vor 2000 Jahren mit diesem Auftrag, den Irrtum aus dem Herzen des Menschen zu entfernen und ihn wieder zurückzubringen zu seiner wahren Identität, um in der Lage zu sein, dass der Mensch wieder sieht, wer er ist. Sein zweites und drittes Kommen, über das wir sprechen werden in den nächsten Stunden, ist und hat den Zweck, Luzifer und auch die Menschen, die nicht hören wollten, das heißt, die nicht wieder zur Wahrheit zurückkommen wollten, zu vernichten und eine neue Welt zu schaffen, die Heimat der Erlösten. Das ist das, was Christus für den Menschen tun kann. Und als er zum ersten Mal kam, und das ist das, was wir verstehen wollen, kam er als von Gott geboren und wusste, er ist ein Geschöpf. Er kam aber auch zur Hälfte von der Maria. Und so war er auch in seinem Herzen mit der Idee, ich bin Gott. Und er musste jetzt im Vertrauen auf seinen Vater, in der völligen Überzeugung, er ist ein Geschöpf, diesen Kampf mit dieser Idee in seinem Herzen kämpfen und das Ding in sich selbst zerstören. Das war der Kampf Christi. Weil wir ihn ja nicht kämpfen könnten. Wir können gegen das, was in uns ist, nicht heimgehen, weil wir haben ja keine Erkenntnis mehr. Wir haben nicht die göttliche Natur unseres Vaters. Wir sind so verändert, wir können uns nicht mehr befreien. Und so kommt er und vollzieht die Befreiung in sich selbst, damit er uns als Erbe den Sieg gibt. Den Sieg, den er über sein Ich gehabt hat, das, was Christus in sich selbst errungen hat, den Glauben, den er vollendet hat als Anfänger und Vollender des Glaubens, diesen Sieg gibt er einem jeden zur Verfügung, um auch von diesem Irrtum in unserem Herzen befreit zu werden. Das ist das, was uns zurückbringt in die wahre Haushalterschaft. Die Erkenntnis zu wissen, wer ich bin, führt dahin, dass ich keine Erwartungen und keine Forderungen mehr an andere stelle, dass ich weiß, die Erfüllung meiner Aufgabe ist mein Gewinn und die Nichterfüllung meiner Aufgabe ist mein Gewinn. Dann kann ich, wenn ich aus Gott lebe, zufrieden, freundlich, friedlich, fröhlich sein, genauso wie Jesus es war, als er auf dieser Erde war. Und das würde die Gesundheit des Körpers als Folge haben, so wie auch Jesus nicht dem Bösen widerstanden hat, so wie auch Jesus nicht versucht hat, zu kontrollieren sein Umfeld. Auch dann nicht, wenn er das Opfer war, wenn er angegriffen war, wenn, als er ans Kreuz genagelt wurde, hat er sich nicht gesehen als Opfer, weil er hat gesehen, dass er als Kind des Vaters auf das Kreuz gelegt ist und sieht, dass der Vater derjenige ist, der den Schaden davon trägt. Ich möchte, dass wir ein wenig uns unterhalten über das, was wir wissen sollen, dass Gott allein weise ist. Wir haben das letztes Mal schon gesehen. Es gibt einen Kampf zwischen Vernunft und Unvernunft, zwischen Weisheit und Torheit, zwischen Verstand und Unverstand. Und wir haben gesehen, dass die sich unterscheiden im Gesetz. Die Vernunft, die Weisheit hat Gedanken und Taten, die realistisch sind, das heißt dem Gesetz der Natur entsprechen. Die Unvernunft, die Torheit, der Unverstand hat unrealistische, dem Gesetz der Natur entgegengesetzte Gedanken und Taten. Das eine macht uns gesund, das andere tötet uns als Folge der Unvernunft. Ich bin so dankbar, die Krankheit ist nicht eine Folge der Vernunft, der Weisheit, des Haltens des Gesetzes, sondern genau das Gegenteil. Ich möchte, dass wir von dem Ergebnis uns die Frage stellen, welches ist das Ergebnis der Weisheit und welches ist das Ergebnis der Vernunft? Es ist ein Kampf zwischen Haben und Tun. Die Unvernunft, die Torheit, fragt sich, was habe ich davon? Wenn ich das jetzt tue, Was wird für mich daraus springen? Das ist das Unrealistische. Weil der Mensch kann nie etwas haben. Er kann nie etwas besitzen. Deshalb jagt die Unvernunft dem Haben nach. Deshalb sagt die Schrift, dass die Habsucht eine Wurzel allen Übels ist. So, die Habsucht, das Haben wollen. Wir sehen das von kleinen Kindern an, bis der Mensch stirbt, sucht er zu haben. Eines der krassen Bilder sind die Menschen, die in ihrer Unfähigkeit, in ihrem Herzen Dinge sammeln und anstapeln. Menschen, die nichts weggeben können, die alles festhalten müssen. Und es gibt nicht wenige, ich habe einige auf dieser, in meiner Karriere als Arzt getroffen, die ins Haus nicht hineingehen können, weil sie alles zugestapelt haben. Sicherlich schämen sich dann, dass jemand anders noch kommt und ihnen hilft und die Sachen rausnimmt. Aber sie können nicht anders. Sie müssen alles stapeln, aber sie kommen an das, was sie in der zweiten Reihe haben, ja gar nicht mehr dran. Und dann gibt es Menschen, die nicht nur im Haus, sie mieten sich Garagen an und andere Möglichkeiten, um sich irgendwo die Hab und Gut zu stauen. Und die Frage ist, was wollen sie damit? Wo wollen sie hinkommen? Sie sind in ihrem Herzen verführt, unfähig. Es ist eine Krankheit. Sie denken, das Leben besteht oder der Gewinn besteht im Haben. Das ist die große Folge der Unvernunft. Und Salomo, der das geschrieben hat in den Sprüchen und in seinem Brief dem Prediger, der hat das bitter erlebt selbst und hat dann diesen Prediger verfasst am Ende seiner Erfahrung und hat es so deutlich geschrieben, wie man es nur schreiben kann. Er sagt hier im Prediger Kapitel 1, Vers 2, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Was hat der Mensch für einen Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Und der Mensch denkt, das, was übrig bleibt, das, was er kriegen kann, das ist sein Gewinn. Und er weiß nicht, dass das ein Irrtum ist. Deshalb ist es so schön, wenn Jesus sagt, wenn jemand nicht zur Erkenntnis kommt, dass er alles weglässt, dass er sieht, dass er nichts hat, dann kann er nicht mein Jünger sein. Nein, es geht nicht, weil dann muss ich ja haben, haben, haben. Und zwischen Weisheit und Torheit, das Ergebnis in der Weisheit ist das Tun. Der Weise tut etwas im Rahmen des Gesetzes. Der Tore tut auch etwas, aber um zu haben. Der Weise tut etwas, um ein Ergebnis zu sehen für seinen Herrn. Der andere tut etwas, um ein Ergebnis zu sehen für sich selbst. Das ist der Kampf, in dem der Mensch steht. Und ich hoffe, wir haben in diesem Quartal gesehen, in diesem Bibelstudium, dass es eitel ist, alles, was wir haben. Weil alles, was wir haben, ist zum Geben. Jedes Mittel ist nur da, um es zu verwenden. Weil wir gucken ja aufs Tun und auf das Ergebnis des Tuns. Aber das Ergebnis des Tuns ist nicht, was ich habe, sondern was herauskommt für meinen Herrn. Das ist Selbstlosigkeit. Das andere ist Egoismus und Selbstzerstörung. So, schauen wir uns den Weg, der den Mensch gehen muss, um aus dieser Not herauszukommen. Er wird geboren im Vertrauen auf den Mammon. Er denkt, haben ist Gewinn. Er denkt, er ist Gott, und so weiß er nicht seinen Betrug in seinem Herzen. So, wenn er zu Gott kommt, so wie der Petrus und die Jünger kamen, so hatten sie alles hingegeben. In dem Paralleltext, in den anderen Evangelium, dann kommt hervor, wie der Petrus sagt zu seinem Herrn und wie Gott zu ihm sagt, wie Jesus zu ihm sagt, alles, was ihr aufgegeben habt, wird euch letztendlich zugutekommen. Ihr werdet es vielfältig wieder empfangen. Aber worin ist der Segen? Wenn sie alles gegeben haben, sollen sie jetzt noch mehr dafür zurückbekommen? Ist das der Segen? Ist das Ergebnis des Gebens haben? Sicherlich nicht. Deshalb hat der Petrus, der Johannes und wie sie alle heißen, die Jünger, im Bewusstsein alles hingelassen. Das heißt nicht, dass sie die Familie vernachlässigt haben. Ich wollte, dass wir was klar machen. Es geht darum, dass sie in ihrem Herzen nicht mehr an das gebunden sind. Aber diese Bindung ist ja nicht auf einmal zerbrechbar. Aber wenn ich mich im Bewusstsein erkenne, ich habe nichts und alles, was ich habe, habe ich, um zu geben, dann komme ich zum Kreuz. Das Kreuz führt mich zurück in das Vertrauen zu Gott. Und in diesem Kampf, so wie Christus überwunden hat in sich selbst, hilft er uns durch seinen Heiligen Geist auch zu überwinden uns selbst und somit von Zeit zu Zeit, also von Tag zu Tag, das Herz zu töten, den Ursprung der Sünde zu töten, das uns an den Mammon bindet, an die Menschen, an die Tiere bindet und zu vertrauen auf Gott komplett. Und wenn dieser Vertrauen auf Gott komplett ist, dann ist auch das Herz des Menschen völlig in Gott zusammengefasst. Das ist das, was ich hoffe, dass wir verstanden haben. Alles wird gegeben als Folge des völligen Vertrauens auf Gott. Nichts wird zurückgehalten, weil der Zweck muss ja erzielt werden. Und wir haben gesehen, der Zweck, den wir heute haben, ist das Gesetz des Lebens zu vermitteln, die Liebe Gottes den Menschen zu bringen. Dafür müssen wir zu den Notbedürftigen hingehen. Gott gibt uns die Mittel, alle, damit wir sie nehmen und sie weitergeben. Und wir haben sie ja alle zusammengefasst in zwei Hauptbereiche, nämlich in Geld und in Zeit. Alles wird gegeben für diesen einen Zweck. Alles muss gegeben werden, damit das Ziel erfüllt wird. So, Petrus und die Jünger haben alles gegeben. Sie haben alles zur Verfügung gestellt, nichts zurückgehalten, damit sie dieses Ziel erreichen. Und während sie das getan haben, was war denn ihr Lohn? Weil Jesus verspricht ihn hier und sagt, es ist nicht vielfältig, dass der es nicht vielfältig wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt, das ewige Leben. Das ewige Leben ist inbegriffen. Aber was ist der Lohn? Was ist der Lohn? Wir finden hier das Gleichnis in Lukas 19. Und ich möchte, dass wir dort lesen, Ab Vers 17. Da trat er zu, der erste von den Knechten. Wir kennen das Gleichnis, wo Jesus wegzieht und er gibt jedem seiner Haushalter ein Mittel. Es ist Geld, das er ihnen gibt, damit sie damit etwas tun. Und hier kommt er zurück und will schauen, was haben sie getan mit den Mitteln, die sie gegeben haben. Was ist daraus geworden? Und da trat er zu der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund erworben. Und er sprach zu ihm, ei, du frommer Knecht, dieweil du bist im Geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der andere kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund getragen. Zudem sprach er auch, und du sollst sein über 5 Städte. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, dass du nicht gelegt hast und erntest, dass du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, aus deinem Munde richte ich dich, du Schalk. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, dass ich nicht gelegt habe und ernte, dass ich nicht gesät habe. Warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich kommen wäre, hätte ich's mit Wucher erfordert. Und er sprach zu dem, der dabei stund, nehme den Pfund von ihm und geb's dem, der 10 Pfund hat. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, das er hat. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Satz, würdig zum Nachdenken darüber. So, hier finden wir die Knechte. 2 geben alles weiter, um den Zweck zu erfüllen. Und während wir den Zweck erfüllen, gibt es eine Vermehrung der Mittel, aber nicht nur der Mittel, sondern es gibt eine Vermehrung des Zweckes. Umso mehr Mittel, umso mehr kann man tun. Nun, sicherlich hat jedes Gleichnis seine Limits, also das heißt seine Grenzen, Dinge zu erklären. Aber dieses Gleichnis macht deutlich, jeder, der alles gibt, vermehrt das. Weil so hat Gott am Anfang gesagt, den Tieren, den Pflanzen, dem Menschen, vermehrt euch und füllet die Erde. Das ist der Gewinn. Dass etwas, was wir tun, rauskommt. Dass es ein Ergebnis gibt. So, in dem Gleichnis ist die Frage, was ist der Lohn der Haushalterschaft? Und ich denke, der Lohn der Haushalterschaft ist das Ergebnis meines Dienstes. Was kommt heraus von meinem Dienst? Das heißt, ist das Mittel, das Gott gegeben hat, vermehrt worden und hat es eine Frucht gebracht oder nicht? So, alles, was wir tun, hat eine Frucht. Es ist nur, welches ist das Ergebnis? Und hier im Gleichnis sind es die Vermehrung der Pfunde. Aber wenn wir Geld und Mittel einsetzen, vermehren wir nicht das Geld, sondern wir vermehren die Menschen, die durch uns den Segen Gottes empfangen haben und die selbst übernommen haben, die Gaben Gottes und haben sie eingesetzt und sind errettet worden. So, es geht im Gleichnis, dass derjenige, der mit seinen Mitteln so umgeht, dass er sie gibt, dass er sie alles gibt und sie vermehren sich, dass der auch wiederum eine größere Aufgabe bekommt. Im Gleichnis ist ja der Herr weggezogen, um ein Land zu erobern. Und jetzt kommt er zurück und holt seine Knechte ab und sagt, okay, von diesem Land, das ich erobert habe, kriegst du, weil du aus einem Geldstück hast du 10 gemacht, kriegst du 10 Städte zur Verwaltung. Weil du hast jetzt bewiesen, dass du ein wahrer Haushalter bist, der umgehen kann mit meinem Mittel, dass sich nicht unbedingt das Mittel vermehrt, ich hoffe, wir verstehen das, sondern dass daraus ein Segen entsteht, eine Frucht entsteht. So Gott gibt uns eine höhere Aufgabe, wenn er zufrieden ist mit unserem Dienst. Dazu kriegen wir natürlich auch mehr Mittel, um die größere Aufgabe zu bewältigen. Ohne Mittel können wir es nicht tun, aber wir sind gerufen, die größere Aufgabe zu bewältigen. Und was ist der Lohn? Der Lohn ist die ständig wachsende Freude und Erfüllung in allem, was wir tun. Wir sehen es ja in unserem Alltag. Ist der Mann und die Frau nicht glücklich in allem, was sie tut? Ist es nicht die Arbeit, die uns befriedigt? Und sehen wir auch noch das Ergebnis davon? Nicht das Ergebnis im Haben. Aber sieht eine Mutter das Ergebnis, wenn sie ihr Kind erzieht, in der Schönheit, wie sich der Charakter dieses Kindes entwickelt? Gibt es da eine größere Freude und Erfüllung? Wenn wir sehen, das Werk der Hände, wenn ich erkenne, ich bekomme ja manchmal ein Feedback, ein Ergebnis von dem, was ich tue mit meinem Patienten, wenn ich mit ihnen rede. Und wenn sie mir sagen, dass das Gespräch mit mir ihr Leben verändert hat. Ich bekam gestern eine Mail von einem Mann, der sagte, der immer schon gläubig ist, der ist in meinem Alter. Und er sagte mir, deine Vorträge, wo du am Wochenende bei uns warst, haben mein Leben verändert. Mein Bild über Gott ist ein völlig anderes geworden. Brauche ich da? Kann man das mit Geld kaufen? Kann man sehen, dass ein Mensch befreit wird aus seiner Not, aus seiner Sucht, und er hat eine Sucht und er sagt, er hat sie nicht überwinden können. Und jetzt ist er schon eine Woche suchtfrei und ist so dankbar, dass er es kann. Dass er es verstanden hat, wo sein Problem lag. Ist das nicht ein großer Lohn? Dass man sieht, dass das, was man einwendet, das Geld und die Zeit, die man gibt und es von Gott gibt, nicht von sich selbst, zu sehen, was daraus wird, wenn der Mensch es anwendet. Sicherlich, wenn er es nicht anwendet, hat er keinen Gewinn davon. Aber hier ist der Lohn eines jeden Haushaltes. Es ist eine ewig wachsende Freude und Erfüllung in allem Tun. Weil wir werden nicht in den Himmel kommen und sagen, jetzt ruhen wir aus. Nein, im Tun ist die Weisheit. Im Vermehren der Dinge, besser gesagt, im Verwalten, dass alles mehr wird. Aber das alles, was wir verwalten, das mehr wird, wir können uns daran freuen. Es ist ja alles unseres Vaters, der alles mit uns teilt. Aber es wird im Himmel keinen mehr geben, der arbeiten wird für sich selbst, für das Haben, sondern wird arbeiten, um das, das Gott ihm gegeben hat, Frucht bringt. So freue ich mich auf den Lohn der Haushalterschaft. Ich kann hier schon, so wie Jesus gesagt hat, es wird mir hier schon belohnt. Nur ein Mensch, dessen Herz verändert wird, dessen Leben eine bessere Bahn wird, ist doch unbezahlbar als Tätigkeit, wenn man sieht, dass das Frucht unseres Tuns ist. Ein Frucht unseres Tuns dem Heiland gegenüber, weil diese Menschen gehören ja ihm und er will sie alle erretten. So kann ich hier schon kosten von der großen Freude, dass ich sehe, das Werk meiner Hände, das, was mir Gott gegeben hat zu tun, mit seinen Mitteln, was es für eine Vermehrung bringt im Leben der Mitmenschen. Aber was und wie erstaunt werde ich sein, wenn ich eines Tages am Ende der Zeit das sehe, was Gott gemacht hat aus den Menschen, die ich nie zurück eine Meldung bekommen habe, was die Botschaft in den Herzen gewirkt hat. Auf jeden Fall weiß ich, dass wenn ich treu bleibe und ich möchte ein treuer Haushalter sein auf dieser Erde, dann komme ich, wenn der Herr kommt und eine neue Welt schafft, dann bekommt man noch größere Aufgaben. Und im Erfüllen dieser Aufgaben in alle Ewigkeit werden wir eine wachsende Freude und Erfüllung sehen. Ja, wir müssen dann nicht trösten andere Menschen, weil Leid wird es nicht mehr geben. Aber es wird Freude geben in allem, was wir tun. Und ich schaue nach vorne und freue mich schon auf die Haushalterschaft im Himmel. Auf die Aufgaben, die mir mein Heiland und mein Vater geben wird, damit ich sie tue, weil ich hoffe und bete, dass er mich willkommen heißt, wenn er kommt und sagt, ei, du frommer Knecht. Welches sind die schöneren Worte wie das? Ei, du frommer Knecht. Das heißt, du getreuer Knecht, du Knecht, der du verstanden hast, deine Aufgabe. Dieweil du bist im Geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über 10 Städte. Alles, was Gott uns geben wird, wird die Erfüllung haben, nicht in den Dingen, sondern in der Freude, das Ergebnis unserer Arbeit zu sehen. Das ist der Lohn. Und den danke ich Gott, dass ich ihn hier schon kosten kann, ein bisschen im Voraus, und erwarte ihn in vollen Zügen, in alle Ewigkeit zu kosten, was es bedeutet, fröhlich und erfüllt das Werk Gottes zu tun. Amen.